In 1900, more than 4 billion American chestnut trees covered the Appalachian Mountains. The American chestnut was also one of the largest tree species in North America. In the late 19th century, commercial breeders brought Japanese chestnut trees to the United States. Some of those trees carried a fungus that was deadly to American chestnuts. Between 1904 and the early 1950s, almost all the chestnut trees in the Appalachian Mountains were dead, killed off by the blight.
Ihr habt gerade Mills Kelly gehört. Mills Kelly ist Umwelthistoriker an der George Mason University in Fairfax, Virginia. Er ist aber auch ehrenamtlich tätig für den Appalachian Hiking Trail, den ältesten Wanderweg der USA, auch einen der längsten Wanderwege in den USA entlang der Appalachen. Ein Gebirgszug, der die Ostküste der Vereinigten Staaten vom Rest des Landes trennt, etwa 2400 Kilometer entlang der Ostküste. Dort gab es noch um 1900 zwischen 3 und 4 Milliarden Kastanienbäume der amerikanischen Kastanie. Damals der bedeutendste Waldbaum im Osten Nordamerikas. Kurz danach wurde ein asiatischer Rindenpilz importiert, der seither die amerikanische Kastanie fast völlig ausgerottet hat. Und das ist ein Drama, nicht nur weil der Baum verloren gegangen ist, sondern weil seine Früchte, die Nüsse, also die Kastanien damals für viele große Tierarten sehr wichtig waren. Für Hirsche, Bären, Truthahn, Wildschweine, Tauben, wegen des hohen Fettgehalts, wegen des Proteingehalts. Aber auch für Menschen, die nicht nur die Kastanie, sondern auch das Holz brauchten für den lokalen Hausbau. Was man aus dieser Geschichte lernen kann: Pilze können gefährlich sein und sie können direkt und indirekt Gesellschaften schädigen. Zum Beispiel, indem sie unsere landwirtschaftliche Versorgung beeinträchtigen. Sie können so Preise in die Höhe treiben und das trifft dann ärmere Menschen im Geldbeutel. Kennt ihr Pilzschäden aus der deutschen oder europäischen Geschichte? Wahrscheinlich nicht. Aber ein Beispiel kennt ihr und wisst vielleicht gar nicht, dass Pilze da eine Rolle spielen. Das ist die große Hungersnot in Irland 1845 bis 1849. Damals starben etwa 1 Million Irinnen und Iren. 2 Millionen Irinnen und Iren wanderten aus. Das ist ein großes Thema im Englisch-Oberstufenunterricht. Und in Irland selbst ist es bis heute Teil des nationalen Gedenkens. Der Pilz, der für diese Kartoffelfäule verantwortlich war, den gab es damals aber in ganz Europa. Wie steht es denn um die Kartoffelfäule hier im deutschsprachigen Raum, ganz konkret vor Ort in Mainz und in Rheinhessen? Darüber spreche ich heute mit Nikolaus Schreckenbach. Mein Name ist Andreas Frings, ich bin Studienmanager im Historischen Seminar an der Universität Mainz und ich verantworte diese Podcast-Reihe Clio auf die Ohren. Nikolaus Schreckenbach, den ich heute interviewen darf, hat seine Masterarbeit über eine der letzten großen europäischen Versorgungskrisen geschrieben. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Und damit werfen wir uns in dieses ungeheuer spannende historische Themenfeld. Ich darf Nikolaus Schreckenbach ganz herzlich begrüßen. Nikolaus, du hast in diesem Jahr dein Masterstudium hier in Mainz erfolgreich mit einer Masterarbeit beendet. Das Thema hattest du dir, wie das üblich ist, selbst ausgesucht. Die Masterarbeit trägt den Titel »Andere Maßregeln sowie guter Rat reichen diesmal nicht aus«. Konkret ging es um die Teuerung, um die Teuerungskrise der Jahre 1845 bis 1847 in Rheinhessen, also hier rund um Mainz. Nun habe ich angekündigt, dass alle HörerInnen diese Krise irgendwie aus dem Englischunterricht kennen sollten. Rheinhessen wird dort aber eher selten behandelt. Woher kennen wir diese Krise denn?
Ja, guten Tag, Andreas, und vielen Dank für die Einladung. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der eine oder die andere diese Krise eher aus dem Englischunterricht kennen, das hast du schon ganz richtig gesagt. Schließlich werden im Englischunterricht ja auch Aspekte der Geschichte Englands und auch des United Kingdom vermittelt. Und dazu gehörte bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1922 ja auch Irland. Und in Irland hatte diese Versorgungskrise, über die wir heute sprechen wollen, eine massive Notlage mit vielen Hungertoten zufolge. Und anders als das in der deutschen Erinnerungskultur der Fall ist, spielt diese Krise im kollektiven Gedächtnis der Iren bis heute eine sehr große Rolle. Sie ist als Great Famine, also als große Hungersnot, als eine der schwersten Hungerkatastrophen in die irische Geschichte und in die dortige Erinnerung eingegangen. Man muss aufgrund dieser Krise zwischen 1845 und 1855 wohl von etwa 1 Million Hungertoten ausgehen, während weitere 2 Millionen Iren zur Auswanderung gezwungen worden sind. Und das bei einer Bevölkerung in dieser Zeit von etwas über 8 Millionen Menschen. Das sind also gewaltige Größenordnungen, von denen wir da sprechen. Bis heute finden im Rahmen des sogenannten National Famine Commemoration Day jeden Jahr Gedenkveranstaltungen für die Opfer dieser Hungerkrise statt. Und sie ist eben auch im irischen Nationalbewusstsein sehr stark verankert. Nicht zuletzt auch aufgrund der schlechten Erfahrungen, die die Iren berechtigterweise mit dem unzureichenden englischen Krisenmanagement, nenne ich es jetzt einfach mal, gemacht haben, was das Ausmaß dieser Hungerkatastrophe sehr begünstigt hat. Ja, und anders als in Irland war diese Krise im restlichen Europa weniger gravierend. Also es wurden weder so eine hohe Anzahl an Todesfällen noch eine derartige Auswanderungswelle verzeichnet. Und hier ist für die Krise auch eher der Zeitraum von 1845 bis 1847 relevant. Ausgelöst wurde diese Krise damals durch massive Kartoffelmissernten ab 1845, die wiederum durch die sogenannte Kartoffelfäule hervorgerufen wurden. Das ist eine Pilzerkrankung, die mit dem wissenschaftlichen Namen Phytophthora infestans heißt, was zu Deutsch so viel bedeutet wie der angreifende Pflanzenzerstörer, also eine sehr treffende Bezeichnung für diesen Pilz ist in meinen Augen. Ja, die Ausbreitung dieser Kartoffelfäule, die wurde 1845 stark durch die feuchten und kühlen Witterungsbedingungen in Europa beeinflusst, die besonders eben ab dem Frühjahr und Sommer 1845 dazu führten, dass sich die Kartoffelfäule gut ausbreiten konnte. Ja, das war eine neuartige Erkrankung, auf die man in Europa ja, zu dieser Zeit keine Antwort wusste. Die wurde erst kurz zuvor eingetragen nach Europa, wahrscheinlich aus den USA. Dort kam es 1843 bereits zu bedeutenden Ernteausfällen. Und dazu kamen dann 1846 neue, also wiederum Missernten, diesmal beim Getreide. Das wurde diesmal auch nicht durch Kälte und Feuchtigkeit, so wie 1845 hervorgerufen, sondern durch Trockenheit und Hitze. Das heißt, wir können zwei sehr gegensätzliche Großwetterlagen in diesen beiden Jahren beobachten, die aber insgesamt sehr ähnliche Konsequenzen für die Menschen zur Folge hatte. Diese Missernten führten zu einer deutlichen Verringerung der Nahrungsmittelverfügbarkeit, was wiederum einen sehr starken Anstieg der Preise nach sich zog. Also wir sprechen hier von Preissteigerungen von 250 bis 300% auf dem Höhepunkt der Krise. Das war Anfang bzw. Ende 1846 und Anfang 1847 keine Seltenheit mehr, sondern wurde eben mehr und mehr zur Regel. In den meisten Ländern Europas führten diese Missernten aber eben anders als in Irland nicht mehr zu einer Hungersnot. Und es kann eben auch keine Irland-ähnliche Auswanderungswelle mehr beobachtet werden. Deswegen wird diese Krise im deutschen Sprachgebrauch auch eher allgemein als Teuerungskrise oder als Teuerungs- und Hungerkrise bezeichnet. Der Fokus wird also auf den Preisanstieg gelegt und nicht auf den Hunger, weil es eben hier nicht mehr zu einer dezidierten Hungersnot gekommen ist. Die Teuerungskrise war nach der günstigen Ernte im Herbst 1847 grundsätzlich beendet. Es sollte allerdings noch bis 1848 dauern, also bis ins Jahr der Revolution, bis das Vorkrisenniveau bei den Nahrungsmittelpreisen wieder erreicht wurde.
Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns das mal genauer an. Wir haben es also mit den Auswirkungen klimatischer Veränderungen, also du hast es angedeutet, es war irgendwie feucht, auf soziale Zusammenhänge, auf Gesellschaft zu tun. Also Klima wirkt auf Gesellschaft. Kannst du diese klimatischen Veränderungen kurz noch etwas genauer beschreiben? Also was passiert im 19. Jahrhundert in Europa klimatisch? Inwiefern sind diese 1840er Jahre hier besonders?
Das 19. Jahrhundert, das war einer der letzten größeren Höhepunkte der sogenannten Kleinen Eiszeit. Unter dieser Kleinen Eiszeit versteht man grundsätzlich eine längerfristige Klimaveränderung, die allgemein heutzutage zwischen die Jahre 1300 bis 1850 oder auch 1900 datiert wird. Man muss aber dazu sagen, dass es da keine exakte Datierungsgrenze gibt oder einen klaren Zeitraum, den man da nennen kann. Das heißt, manche sehen den Beginn der Kleinen Eiszeit auch schon im Jahr 1250, andere erst 1350 und manche sogar erst im 15. Jahrhundert. Während der Kleinen Eiszeit kam es insgesamt zu einer Abkühlung des Klimas, einer statistischen Abkühlung. Um da vielleicht mal eine Zahl zu nennen, man sagt, dass es im Vergleich zum Referenzzeitraum von 1961 und 1990 dass es da wohl eine Abkühlung von rund einem halben Grad Celsius in Europa gegeben haben soll. Und insgesamt sollen diese Klimaveränderungen dabei regional sehr unterschiedlich ausgefallen sein. Das heißt, dass es selbstverständlich auch natürliche Schwankungsbreiten gab. Das heißt, die Temperaturen sind dann eben nicht in jedem Teil Europas um exakt 0,5 Grad zurückgegangen, sondern das variierte natürlich von Region zu Region und eben auch über die Jahrhunderte. Ja, und diese Abkühlungsphasen, das ist vielleicht auch noch wichtig dabei zu nennen, die wurden dann eben von wärmeren Phasen immer wieder unterbrochen. Das heißt, da lassen sich Höhepunkte und eben auch Zeiträume nennen, in denen diese Abkühlung weniger spürbar war. Grundsätzlich als vielleicht Faustregel könnte man sagen, dass dabei besonders die Winter- und Frühlingsmonate in der Regel kühler ausgefallen sind, während das bei den Sommer- und Herbstmonaten geringer ausgefallen sein soll. Ja, und das 19. Jahrhundert, das ist besonders deswegen interessant, weil das, ja, wie gesagt, diesen Höhepunkt dieser Abkühlung markiert. Und speziell die 1810er Jahre rund um das sogenannte Jahr ohne Sommer, 1816, und dann eben wieder von 1836 bis in die späten 1850er Jahre, da konnte man dann sehr ausgeprägte Kältephasen ausmachen, in denen sich die Abkühlung nicht nur auf beinahe jedes Jahr, sondern auch auf beinahe jede Jahreszeit voll durchgeschlagen hat. Das heißt, für unsere Teuerungskrise eben auch, und das ist wirklich das Besondere daran, dass die halt in eine Zeit fällt, in der wir eine der ausgeprägtesten Klimaanomalien beobachten können, die es im Rahmen der kleinen Eiszeit, vor allem im 19. Jahrhundert, dann gegeben hat. Vielleicht in dem Kontext noch ein paar Worte zu der Kartoffelfäule, die ja von dieser Klimaanomalie profitiert hat. Weil eigentlich war es ja in erster Linie nicht das Klima, weswegen die Kartoffel da auf dem Acker verfault ist, sondern eben diese Pilzerkrankung. Also begonnen hatte wahrscheinlich alles damit, dass man infizierte Kartoffeln aus Nordamerika nach Europa eingeführt hat. Ich habe eben bereits bemerkt, dass es da 1843 und auch in den folgenden Jahren immer wieder zu schweren Ernteausfällen gekommen ist. Und diese Kartoffeln, die wurden dann wahrscheinlich im belgischen Teil Flanderns als Saatkartoffeln verpflanzt, was dort dann eben diese Ansteckungskette in Gang gesetzt haben soll. Erste Anzeichen der Krankheit konnte man dort dann bereits Ende Juni 1845 beobachten und profitiert hat das Ganze dann eben von der Großwetterlage, die allgemein als feucht beschrieben wird. Es gab häufige Gewitter und eben auch oftmals wechselnde Windverhältnisse. Das heißt, ideale Bedingungen für eine Ausbreitung, die im Sommer 1845 innerhalb weniger Wochen über große Teile Mittel- und Westeuropas erfolgt sein soll. Problematisch ist noch, das könnte man an dieser Stelle vielleicht noch bemerken, dass verschiedene Kartoffelsorten dabei auch unterschiedlich stark für diesen Erreger anfällig sind. Und die beiden Sorten, die beispielsweise in Irland angebaut wurden, die waren eben sehr anfällig für diese Kartoffelfäule, für diese Pilzerkrankung, weswegen das Krisenausmaß auch so gewaltig war dort. Die Kartoffelfäule kann außerdem in der Kartoffelknolle überwintern. Das heißt, die Krankheit kann jedes Jahr aufs Neue großflächig ausbrechen, wenn eben ausreichend Wirtsknollen vorhanden sind. Und womit dann eben auch diese Ansteckungskette wieder in Gang gesetzt werden konnte und auch die Ausbreitung der Pilzerkrankung vorangetrieben wurde. Das heißt, 1846 beispielsweise konnte diese Krankheit sogar Algerien erreichen. Im Sommer 1846 das russisch besetzte Baltikum. Und dann eben auch Finnland im Herbst 1847. Das heißt also, dass 1845 kein Einzelfall war, sondern dass ab 1845 jedes Jahr aufs Neue weitläufige Kartoffelmissernten in Europa stattfanden und damit natürlich die Kartoffel als zuverlässige Nahrungsquelle für die unteren Schichten auch irgendwo wegfiel.
Okay, also anders als bei der Geschichte Irlands, die einige wahrscheinlich tatsächlich aus dem Englischunterricht, vielleicht aus der Oberstufe kennen, ist das, was du jetzt angesprochen hast, ja ein historisches Wissen, das wir nicht in der Schule thematisieren, auch nicht im Geschichtsunterricht. Klimageschichte, Umweltgeschichte spielen im Geschichtsunterricht keine zentrale Rolle. Umweltgeschichte manchmal, da gibt es auch Unterrichtsvorschläge, aber das findet dann statt, wenn man eben noch ein bisschen Zeit hat. Das ist kein zentrales Feld. Auch Landwirtschaft gehört nicht dazu. Auch Landwirtschaftsgeschichte wird in der Schule kaum angesprochen. Obwohl Landwirtschaft für die Vormoderne ja doch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja, und das ist ein bisschen die Frage, wie macht man das? Also wie geht Klimageschichte? Wieso brauchen wir sie? Was kann sie? Und dahinter in Klammern vielleicht auch die Frage, und müsste ich vielleicht auch mal versuchen zu beantworten, warum brauchen wir sie vielleicht auch in der Schule?
Also vielleicht erst einmal zur Klimageschichte und was das Ganze überhaupt ist. Also man muss unterscheiden, denn der Begriff Klimageschichte, der meint eigentlich zwei verschiedene Forschungsrichtungen. Einmal gibt es Klimageschichte als Paläoklimatologie, die bezieht sich dann auf die Geschichte des gesamten Erdklimasystems, also seit der Entstehung der Erde bis heute. Und dabei stehen dann vor allem auch physikalische Prozesse im Vordergrund. Und dann ist dann noch die Klimageschichte, mit der ich mich in meiner Abschlussarbeit beschäftigt habe. Und diese Klimageschichte, die schaut weniger weit in die Vergangenheit als die Paläoklimatologie und beschäftigt sich vor allem mit dem Zusammenspiel von Wetter und Klima. Das heißt, sie untersucht, wie sich Witterung und Klima in der Vergangenheit verändert haben und wie sich diese Veränderungen auf Kultur und Wirtschaft ausgewirkt haben. Es geht ja also vor allem darum, zu begreifen, welche Rolle Klima und Wetter in der Entwicklung des Menschen und menschlicher Gesellschaften in der Vergangenheit insgesamt gespielt haben. Und das Ganze nennt sich dann in der Fachsprache auch historische Klimatologie und bewegt sich ja irgendwo in so einem Grenzgebiet zwischen Geschichtswissenschaft und Klimatologie. Die Anfänge dieser Forschungsrichtung, um da kurz noch drauf einzugehen, die lassen sich grob in die 60er und 70er Jahre datieren. Und da lässt sich dann vor allem ein französischer Historiker mit dem Namen Emmanuel Leroy-Ladurie nennen, der da entscheidende Pionierarbeit geleistet hat. Und deswegen bringe ich das auch an dieser Stelle, der erst Ende 2023 gestorben ist, was vielleicht auch noch einmal verdeutlicht, wie jung diese Forschungsrichtung eigentlich noch ist und auch wie viel Potenzial darin steckt für die Geschichtswissenschaft, aber auch für andere Disziplinen. Ja, Ende der 1960er Jahre erschien ein wegweisendes Buch von diesem Leroy-Ladurie mit dem Namen Times of Feast, Times of Famine, das ist der englische Titel des Buches, in dem er eben einen Blick auf das Klima der Vergangenheit bis zum Jahrtausend warf und zum ersten Mal den systematischen Versuch da unternahm, das Klima der Vergangenheit anhand wissenschaftlicher Methoden zu rekonstruieren. Dann vielleicht zum Teilbereich, was kann diese Klimageschichte? Also sie besteht aus drei verschiedenen Teilbereichen. Da ist einmal die Klimarekonstruktion, die Leroy-Ladurie stark gemacht hat und die das Hauptaugenmerk eben auf die Rekonstruktion der Klimabedingungen in der Vergangenheit legt. Dann ist da die Klimafolgenforschung, das ist das, was ich gemacht habe und die sich vor allem mit den direkten und indirekten Folgen von Wetter- und Klimaextremen auf menschliche Gesellschaften beschäftigt. Und drittens ist dann noch die Wissensgeschichte des Klimas, die sich mit kulturellen Wahrnehmungen des Klimas beschäftigt. Also sie schaut darauf, wie Menschen Wetter und Wetterveränderungen, Klimaveränderungen insgesamt wahrgenommen haben. Vielleicht als ganz plattes Beispiel, weil das ein bisschen abstrakt ist, diese Wissensgeschichte. Wenn wir uns beispielsweise im 17. Jahrhundert befinden und heute hat die Sonne geschienen, morgen haben wir den katastrophalen Wintereinbruch. Welche Ursachen hatten dann diese abrupten Wetterveränderungen? War das quasi noch Gottes Wille oder war das das Werk von Hexen oder konnte man das Ganze dann doch schon auch naturwissenschaftlich erklären? Das heißt, diese Wissensgeschichte, die schaut eben vor allem auf die Fragen, was versteht man vom Klima in einer Gesellschaft, wie versteht man das Klima und eben welche Narrative herrschen davor. Dann vielleicht zur nächsten Teilfrage, also wie geht Klimageschichte? Also die Klimageschichte nähert sich ja aus zwei Fachrichtungen. Es gibt neben den klassischen historischen Quellen, die man auch aus der Geschichtswissenschaft kennt und die man dann in den sogenannten Archiven der Gesellschaft findet, was das ist, das führe ich gleich noch ein bisschen näher aus, gibt es eben in den Naturwissenschaften die sogenannten Proxydaten, die man wiederum in den Archiven der Natur findet. Zu diesen naturwissenschaftlichen Proxys gehören zum Beispiel Baumringe oder aber auch Eisbohrkerne oder aber auch Sedimente. Also dazu gehört eigentlich alles, was man woraus man mit naturwissenschaftlichen Methoden Rückschlüsse zum Klima und zum Wetter in der Vergangenheit gewinnen kann. Der Begriff Archive der Gesellschaft dagegen, der bezieht sich dann in einem weiteren Sinne auf historische Quellen. Also Quellen, die kurz gesagt Auskunft über das Wetter in der Vergangenheit geben können. Dazu gehören beispielsweise Briefe oder auch Tagebücher, Witterungstagebücher und auch Chroniken, in denen über Wetter oder Naturkatastrophen, also beispielsweise Vulkanausbrüche, geschrieben wird. Und dann gibt es eben auch noch, und davon habe ich beispielsweise auch sehr profitiert, Zeitungen, in denen dann über Wetter geschrieben wird oder in denen meteorologische Messdaten abgedruckt sind, was im frühen 19. Jahrhundert immer häufiger der Fall wird und eben auch für diese Krise 1845 bis 47 dann relevant wird. Und insgesamt sind zum Beispiel in Zeitungen oder auch in anderen Quellen Informationen überliefert, aus denen man indirekt Rückschlüsse auf das Klima ziehen kann. Das heißt etwa die Aufzeichnung von Pegelständen in Flüssen, Hochwassermarken, Informationen aus dem Weinbau, also wann war die Weinblüte, wann wurde der Wein gelesen, wann wurde vielleicht auch das Getreide geerntet, wann war im Frühjahr die Mandelblüte oder die Kirschblüte. Das wurde halt oftmals aufgeschrieben und bietet vor allem der Klimarekonstruktion wertvolle Informationen über die Wetterbedingungen in diesem Jahr. Ja, und dann vielleicht noch zum letzten Punkt. Also wieso brauchen wir die Klimageschichte? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, gerade auch für die Verwendung dann in der Schule zum Beispiel. Aber auch für die Wissenschaftsdisziplin selber muss man diese Frage natürlich auch beantworten können. Und ich würde sie so beantworten: Klimageschichte, der geht es ja vor allem darum, die Rolle von Wetter und Klima für die Entwicklung des Menschen und menschlicher Gesellschaften in der Vergangenheit zu verstehen. Das heißt, die Methoden, die liefern in meinen Augen sehr wertvolle Informationen zum Wetter und zum Klima und eben auch dem Umgang damit in der Vergangenheit. Und dass Wetter und Klima kulturelle Folgen haben kann, das erleben wir, würde ich sagen, heutzutage in der Klimakrise auch am eigenen Leib. Und diese Klimageschichte, die ermöglicht es uns eben, naturwissenschaftlich und auch geisteswissenschaftlich zu untersuchen, welche Folgen Klima und Wetter zum Beispiel für die Handlungsspielräume von menschlichen Gesellschaften in der Vergangenheit haben konnte. Und außerdem erinnert uns die Geschichte ja daran, dass bereits vermeintlich kleine Veränderungen große Auswirkungen haben konnten. Also die Temperaturen waren während der kleinen Eiszeit durchschnittlich kaum 0,5 Grad Celsius kälter. Und heute leben wir in einer Welt, die auf Tausende von Jahren mindestens 1,5 Grad Celsius wärmer sein wird. Das heißt, die Klimageschichte kann uns vielleicht dabei helfen und vielleicht auch zeigen, was Gesellschaften in der Vergangenheit verletzlich gegenüber dem Klima gemacht hat und gleichzeitig eben auch lehren, wie die erfolgreiche Anpassung an Klimaveränderungen funktionieren kann. Ich denke, das haben wir durchaus nötig. Und vielleicht, wenn wir jetzt einmal bei der Fachdisziplin Klimageschichte noch bleiben, da haben wir dann Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen auf der einen und NaturwissenschaftlerInnen auf der anderen Seite. Und das sind ja eigentlich zwei grundverschiedene Wissenschaftskulturen. Und die schaffen es aber, zusammen an einem Problem zu arbeiten, und zwar dem Klima der Vergangenheit. Beide bringen ihre eigenen Perspektiven und auch Sichtweisen ein. Und das Schöne ist, das funktioniert. Und weil das so gut funktioniert, kann das vielleicht auch als Vorbild dienen für die Klimaforschung heutzutage und uns eben helfen, gemeinsam an den Herausforderungen zu arbeiten, die eben der Klimawandel so mit sich bringt.
Vielen Dank, da komme ich später nochmal drauf zurück. Wird aber jetzt erstmal zur Teuerungskrise der 1840er Jahre zurückkehren. Ich habe schon eingeleitet, dass wir solche Krisen heute kaum noch kennen. Also wir wissen, dass es Menschen gibt, die sich nicht viel leisten können, aber Krisen in diesem Ausmaß gehören nicht zu unserem Erfahrungsschatz. In der europäischen Vormoderne waren sie aber durchaus vertraut. Also Menschen mussten damit rechnen, dass das passieren kann. Das kam auch häufiger vor. Und vielleicht erinnern sich einige, die jetzt zuhören, auch aus dem Schulunterricht an den englischen Ökonomen Thomas Robert Malthus, der im 18. Jahrhundert schon sagte, die Bevölkerungen wachsen oft schneller an, als die landwirtschaftliche Produktion gesteigert werden kann. Und dann kommt es regelmäßig zu Krisen. Wenn dann auf einmal zu viele Menschen für zu wenig landwirtschaftliche Produktion da sind, dann kommt es zu Hungerkrisen, dann sterben Menschen und dann balanciert sich das neu aus. Ist die Frage, ob das schon ein gutes Erklärungsmuster ist. Was waren denn typische Aspekte dieser vormodernen Krisen?
Also am Anfang stand in der Regel Missernten, die entweder klimatisch oder eben auch durch Kriege ausgelöst werden konnten. Und dabei standen vor allem dann wichtige pflanzliche Grundnahrungsmittel im Vordergrund, das heißt vor allem Roggen und Weizen. Und ab dem 18. Jahrhundert zählte da zunehmend auch die Kartoffel zu. Und diese Missernten hatten eben zur Folge, dass Menschen mehr Geld für Nahrungsmittel ausgeben mussten, was wiederum auch zu einer verringerten Kaufkraft für andere Güter führte, etwa für Produkte des produzierenden Gewerbes oder anderen frühen Industrien. Das heißt, die vormoderne Versorgungskrise als solche, das war eine Krisenform, die sich nicht nur auf landwirtschaftliche Erzeugnisse auswirkte, sondern für die gesamte wirtschaftliche Konjunktur schwere Folgen haben konnte. Es kam dann, wenn wir uns die Menschen mal vielleicht näher anschauen, dann zu einem starken Rückgang bei den Reallöhnen. Das war vor allem zurückzuführen auf einen Rückgang der Beschäftigung. Das heißt, viele Menschen, die waren halt noch in der Landwirtschaft tätig, beispielsweise auch als sogenannte Tagelöhner und Tagelöhnerinnen. Die hatten also kein festes Arbeitsverhältnis, sondern führten in der Regel saisonale Gelegenheitsarbeiten durch. Das heißt, sie waren mal in der Landwirtschaft, mal im Weinbau, mal auf Baustellen tätig. Und wenn es halt in der Landwirtschaft nichts mehr zu ernten gab, weil die Kartoffel verfault war oder das Getreide verdorrt, dann gab es im Endeffekt auch keine Arbeit mehr. Dann musste nichts mehr geerntet werden, es musste keine Ernte mehr eingelagert werden, es musste nichts mehr zum Markt transportiert werden und es musste eben auch auf dem Markt dann nichts mehr feilgeboten werden. Also es fiel quasi eine gesamte Wertschöpfungskette, ja, die fiel überwiegend weg. Außerdem führte die Verschlechterung der Nahrungsmittelversorgung dann zu einer Zunahme der Sterblichkeit, also vor allem von Alten und Geschwächten. Es kam zu einem Rückgang der Fruchtbarkeit, also es wurden weniger Kinder geboren und es wurde weniger geheiratet. Es kam dann zu einem Anstieg von Migration, vor allem Binnenmigration in Richtung von größeren Städten ist da zu nennen. Das heißt Migration, die, sage ich mal, in Richtung zu den Nahrungsmitteln verlief. Und es kam dann eben zu Epidemien, also zur Ausbreitung von Krankheiten, die diese Sterblichkeit, die ich angesprochen habe, eben noch steigerten. Und die Ausbreitung dieser Epidemien wurde halt eben auch dadurch begünstigt, dass wir eben diese erhöhte Mobilität hatten. Das heißt, Menschen eben, sag ich mal, auf Wanderschaft gingen, um halt Nahrungsmittel zu suchen. Wenn diese Krise allerdings vorüber war, in der Regel, wenn eben gute Ernten wieder da waren, also wenn die Nahrungsmittelverfügbarkeit wieder anstieg, wiederhergestellt wurde, dann können wir in der Regel auch Erholungsphasen beobachten, die wir in den Quellen auch sehr gut nachweisen können. Da beobachten wir dann eine erhöhte Fruchtbarkeit, also es werden eben wieder mehr Kinder geboren, der Heiratsmarkt lebt auf und es gibt eine vergleichsweise unterdurchschnittliche Sterblichkeit. Da ja während dieser Versorgungskrise vor allem die Älteren und Schwächeren, also die gesundheitlich Angeschlagenen, eben bereits gestorben waren.
Wenn wir jetzt auf die Krise der späten oder der Mitte der 1840er Jahre blicken, war das dann noch eine solche vormoderne Versorgungskrise oder ist das dann schon moderne? Also sieht man hier vielleicht schon einen anderen Umgang mit dieser Herausforderung?
Also grundsätzlich sind eindeutige Grenzen zwischen vormodernen und modernen Versorgungskrisen so nicht erkennbar. Es ist eher ein schleichender Übergang, der sich da abzeichnet. Die Forschung tendiert heutzutage mehrheitlich dazu, der Teuerungskrise von 1845 bis 1847, also dieser Krise der 1840er Jahre, dieses, ich nenne es mal, besondere Krisenetikett zuzuschreiben als vormoderne Versorgungskrise. Aber es ist, wie gesagt, insgesamt sehr uneinheitlich. Also es gibt auch HistorikerInnen, die im 19. Jahrhundert überhaupt keine vormoderne Versorgungskrise mehr sehen. Es gibt andere, die beschreiben die Agrarkrise von 1855 als letzte dieser Krisen. Ich würde sagen, die größte Konkurrenz stellt wohl die Krise von 1816, 1817, also rund um das sogenannte Jahr ohne Sommer dar, als der Vulkan Tambora 1815 in Indonesien explodiert ist und das Klima in Europa und damit eben auch die Ernten in den nachfolgenden Jahren gehörig durcheinander brachte. Ich würde vielleicht sagen, es finden sich gute Argumente für jede dieser Einordnungen, würde aber darauf bestehen, wahrscheinlich auch, wenn man sich die Krise von 1845 bis 1847 anschaut, dann zumindest für Irland noch von einer Krise dieser vormodernen Art zu sprechen, weil wir da eben diese typischen Aspekte beobachten können. Also diese massive Sterblichkeit, massive Migration und eben auch andere Krisensymptome. Es ist allerdings auch wichtig, an der Stelle zu bemerken, dass eben nicht nur in Irland eine erhöhte Sterblichkeit festgestellt werden konnte, sondern eben auch in manchen Regionen Deutschlands. Das heißt, es finden sich durchaus Argumente dafür, auch noch in Deutschland von einer vormodernen Teuerungskrise oder Versorgungskrise zu sprechen. Also allein in Preußen soll es beispielsweise eine Übersterblichkeit von ca. 40.000 Menschen gegeben haben aufgrund dieser Krise. Ein anderer Umgang mit diesen Krisen, der zeichnete sich, würde ich sagen, auch noch nicht wirklich ab. Also man muss dazu sagen, der Umgang von Staaten und Regierungen mit Versorgungskrisen dieser Art, die waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch traditionell. Das heißt, die Krisenpolitik, die orientierte sich vor allem am sogenannten Teuerungskanon. Das ist so ein idealtypischer Maßnahmenkatalog. Das darf man sich nicht als Buch vorstellen, sondern das waren Maßnahmen, die der Staat dann bei jeder Versorgungskrise aufs Neue wieder aufgelegt hat und wovon er eben überzeugt war, dass das in den letzten Jahrhunderten immer sehr gut funktioniert hat. Das Ziel war in der Regel die Stabilisierung des Nahrungsmittelangebots. Man muss allerdings sagen, dass das in der Regel mehr schlecht als recht funktioniert hat, wenn man sich die Todeszahlen in solchen Krisen eben über die Jahrhunderte anschaut. Es zeigt aber auch, wie schwierig es grundsätzlich war, auf solche Krisen zu reagieren und eben Lösungen zu haben, wenn eben Ernten misslangen und eben die Preise anstiegen und Menschen dann eben auch begannen zu sterben. Im Laufe des 19. Jahrhunderts, das ist ganz richtig, da verändert sich der Umgang mit solchen Krisen. 1845 bis 1847 allerdings, da sieht sich der Staat noch in der Rolle, den politischen Rahmen zwar vorzugeben für eben diejenigen, die das Armen- und Sozialwesen dann größtenteils organisieren, was in der Regel Aufgabe der Gemeinden war oder auch von Privatpersonen, privaten Akteuren insgesamt. Und die Entwicklung des Sozialstaats, den wir eben heute kennen, der sich dann auch während des Kaiserreichs beispielsweise nach und nach auch ausgeprägt hat, den können wir 1845 bis 1847 so, würde ich sagen, noch nicht beobachten.
Schauen wir mal speziell nach Rheinhessen oder, wie du in deiner Arbeit, noch spezieller nach Mainz. Mainz war, und jetzt kommt ein bisschen historischer Ausflug, seit 1816 Hauptstadt der im selben Jahr gegründeten Provinz Rheinhessen im Großherzogtum Hessen und damit ein regionales Zentrum. Um das vielleicht mal einzuordnen, Mainz hatte zu dieser Zeit noch keine 50.000 Einwohner. Erst kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde die Marke von 100.000 Bewohnern überschritten. Es ist also eine etwas andere Stadt als heute. Als sogenannte Bundesfestung, also ummantelt von einem Festungsring, konnte Mainz auch nicht einfach expandieren. Machen wir das jetzt mal konkret. Wie genau wirkte sich diese klimatische Ungunst, also diese schlechte Witterung, Kartoffelversorgung und so weiter in Mainz aus? Wie erlebte die Bevölkerung diese Versorgungskrise, also zum Beispiel die Kartoffelfäule? Wie reagierten die Obrigkeiten in der Stadt? Welche Maßnahmen wurden denn ergriffen, um den Menschen zu helfen?
Ja, für große Teile der Bevölkerung war diese Versorgungskrise eine Katastrophe. Das kann man, würde ich sagen, so klar sagen. Es gab zwar auch einige wenige Krisengewinner, so wie das heutzutage nicht anders ist. Damals waren das vor allem Großbauern, die den Ernteverlust mit den Erlösen aus höheren Preisen wettmachen konnten. Aber wie gesagt, für den größeren Teil der Menschen, vor allem für die ärmeren Schichten, war das eine Katastrophe. Um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, ein durchschnittliches rheinhessisches Tagelöhner-Ehepaar mit zwei Kindern, also das heißt eine Familie bestehend aus vier Menschen, die gab in einem normalen Jahr bereits 62% ihrer Einkünfte für Lebensmittel aus, was ungeheuer ist. Und während eines Teuerungsjahres wie zum Beispiel 1846 oder 1847, da konnte dieser Anteil dann trotz Hilfsmaßnahmen und Hilfsangeboten auch weit über 70% steigen. Das heißt, große Teile der Bevölkerung, die waren schon in normalen Jahren absolut am Limit. Und es war halt eben die Zeit des Pauperismus, also der Massenverelendung breiter Bevölkerungsteile. Und da war es natürlich schlimm, wenn Brot auf dem Höhepunkt der Krise dreimal so viel kostete und Kartoffeln phasenweise sogar fünfmal so viel. Wenn man sich die Chronologie der Versorgungskrise in Mainz anschaut, dann fällt auf, dass die Stadtoberen sich relativ schnell nach den Missernten im Spätsommer 1845 bewusst waren, dass man reagieren musste. Prinzipiell ging die Wohltätigkeit während dieser Krise nicht nur von der Stadtverwaltung aus, sondern, das habe ich eben schon angesprochen, auch von anderen Akteuren, wie etwa Vereinen oder auch einzelnen Privatpersonen. Das heißt, die Hilfsmaßnahmen, die waren in der Regel darauf ausgerichtet, die Menschen unmittelbar vor Ort in der Gemeinde oder eben in der Stadt Mainz zu unterstützen, so wie das beispielsweise heutzutage die Tafeln oder auch der kirchliche Brotkorb in Mainz macht. Man versuchte also ganz einfach den Menschen den Zugang zu erschwinglichen Nahrungsmitteln zu gewährleisten. Das wird beispielsweise dann im Oktober 1845 schnell deutlich. Da wurde auf private Initiative eine Bäckerei errichtet, die das Brot günstiger als die anderen Mainzer Bäcker an die Menschen verkaufen sollten. Und dieses Vorhaben wurde nicht nur durch die Stadtverwaltung, sondern auch durch das Militär der Festung Mainz unterstützt, da die natürlich auch ein Interesse daran hatten, die Ordnung in der Stadt zu bewahren und sich auch ja irgendwo als Freund der Stadtbevölkerung zu positionieren. Und damit versuchte man dann eben, diesen Preisanstieg aufzufangen und besonders die ärmeren Schichten der Stadt zu unterstützen. Und wenn wir beim Beispiel dieser Bäckerei bleiben, dann konnten sich die Menschen, die dieses Angebot wahrnehmen wollten, bei der Stadtverwaltung melden und haben dann dort eben einen Schein ausgestellt bekommen, den sie dann bei dieser Bäckerei vorzeigen konnten. Also im Endeffekt etwas, was wir uns auch für heute noch vorstellen könnten. Ja, und auf diese Weise nahm dann die Bäckerei im Januar 1846 ihren Betrieb auf und hat laut eines Zeitungsberichts täglich zwischen 1200 bis 1600 Brote an die ärmeren Stadtbewohner oder für die ärmeren Stadtbewohner gebacken. Also auch eine wahnsinnige Anzahl an Broten, wenn man sich das so ausmalt. Um die eigenen Vorräte aufzustocken, kaufte die Stadt Mainz dann auch schon im Herbst 1845 für eine hohe Summe Getreide- und Mehlvorräte im Ausland an, um diese Vorräte dann zum Beispiel in besonders angespannten Zeiten, besonders eben auch in den Wintermonaten, auf den Markt werfen zu können, um die Preise damit zu senken. Ähnliche Initiativen, die können auch aus dem Mainzer Bürgertum beobachtet werden. Allerdings waren diese Mehl- und Getreidevorräte, die das Mainzer Bürgertum angekauft hat, größtenteils eher für den eigenen Bedarf bestimmt. Also hatte jetzt nicht so diesen wohltätigen Anspruch. Ja, in den Sommermonaten 1846 spitzte sich die Situation dann erstmals so richtig zu, als eben auch immer mehr ersichtlich wurde, dass die Getreideernte sehr schlecht ausfallen würde. Also im Juli 1846 kam es in Mainz zu Krawallen, die in Zeitungen aus dieser Zeit als Brotrevolution bezeichnet wurden. Das heißt, auch der Charakter dieser Unruhen, der wird sehr schnell auch sehr ersichtlich und deutlich. Und die Ursache für diese Brotrevolution war wohl, dass die Bäcker einen starken Preisanstieg angekündigt hatten, den die Bevölkerung der Stadt allerdings als nicht begründet erachtete. Es formierte sich dann in kurzer Zeit ein Mob, der durch die Straßen der heutigen Altstadt dann zog und der sich vor allem auf die Bäckereien konzentrierte, also die quasi ein Symbol des Preisanstiegs waren. Und man muss dazu wissen, dass in dieser Krise den Bäckern und Getreidehändlern immer wieder vorgeworfen wurde, dass sie Wucher betreiben würden. Das heißt, dass sie eine künstliche Steigerung der Preise zu ihrem eigenen Vorteil bewirken würden. Die Bäcker wurden also gerne für diese Teuerung verantwortlich gemacht, um das kurz zu sagen. Ja, auf jeden Fall zerstörte dieser Mob dann die besonders unbeliebten Bäckereien in der Mainzer Altstadt und ging dann eben auch gegen die Bäcker selbst vor, ist dann zu den Häusern der Bäcker gegangen und hat die dann halt eben verwüstet, hat dann eben Scheiben eingeschmissen, hat das Mobiliar zerstört und teilweise gab es sogar Berichte, dass einzelne Bäcker sogar beinahe gelyncht worden sein sollen. Das heißt, in einem Bäckerhaus hatte man beispielsweise bereits einen Strick aufgefunden, der an einem starken Nagel befestigt war, und das zeigt sehr gut, was ja getan werden sollte. Allerdings konnte dann eben die Mainzer Polizei, unterstützt von Einheiten der Festungsbesatzung, diesen Aufstand relativ schnell nach einigen Stunden auch beruhigen. Ja, nach den Missernten im Sommer 1846 lässt sich dann ein deutlicher Anstieg der Wohltätigkeits- und Hilfsmaßnahmen im Herbst und Winter 1846 und 47 beobachten. Beispielsweise erklärte der Mainzer Karnevalsverein im Dezember 1846, dass man aufgrund dieser allgemeinen Not- und Mangelsituation während der nächsten Karnevalszeit keine Feste und Umzüge stattfinden lassen würde in Mainz. Also es stand tatsächlich kritisch um die Stadt, wenn man schon daran dachte, die Fasenacht ausfallen zu lassen. Die Karnevalisten wurden dann stattdessen aufgerufen, also statt in die Anschaffung von Karnevalskappen zu investieren, lieber an die Armen zu spenden. Und es waren außerdem zwei Frauenvereine sehr aktiv, die mit Verlosungen einiges an Spendengeldern auch zusammentragen konnten für die Armen. Die Stadt selbst half über die Wintermonate den Armen mit Geld, Brot und auch Brennmaterial aus. Es musste ja schließlich auch geheizt werden. Der Winter war wieder sehr kalt, war sehr hart. Und es wurde dann auch eine Suppenküche für die Bedürftigen eingerichtet, die beispielsweise allein im Januar 1847 jeden Tag Mahlzeiten für rund 500 Mainzer Familien ausgegeben haben soll. Also wie auch bei der Bäckerei ist das einfach eine enorme Menge an Nahrung, die man an die Armen weitergegeben hat. Ich habe es ja eben auch schon angesprochen, dass sich die Hilfsmaßnahmen der staatlichen Seite, die gab es natürlich auch, dass sich die vor allem noch an diesem Teuerungskanon, also diesem tradierten Maßnahmenkatalog orientiert haben. Der hessische Staat versuchte also in erster Linie, die Krisenfolgen durch Maßnahmen in der Handels- und der Innenpolitik abzufedern und eben den politischen Rahmen vorzugeben. 1845 und 1846 hat man relativ schnell Exportbeschränkungen für Kartoffeln und Getreide verkündet, während umgekehrt der Import von Getreide und anderen Nahrungsmitteln für zollfrei erklärt wurde. Man versuchte also insgesamt die Nahrungsmittel, die sich noch im Inland befanden, zu schützen und eben zu verhindern, dass diese außer Landes verkauft wurden oder im Land für andere Zwecke verwendet wurden. Also man untersagte beispielsweise auch den Branntweinbrennereien den Kartoffelankauf, die eigentlich aus Kartoffeln Schnaps brannten. Das wurde denen jetzt dann aber verboten. Ja, außerdem ließ man im Frühjahr 1846 und im Frühjahr 1847 Saatkartoffeln an diejenigen Gemeinden ausgeben, die besonders hohe Missernten durch diese Kartoffelfäule zu verzeichnen hatten. Und man kaufte eben wie die Stadt Mainz auch im zunehmenden Ausmaß der Krise Getreide im Ausland an, um es an besonders hilfsbedürftige Gemeinden zu verteilen. Nachdem dann im Sommer 1846 eben erneut diese großen Missernten verzeichnet worden waren, da wurden dann auch in der Presse die Rufe nach einer umfassenderen staatlichen Intervention lauter. Also den Menschen war ja sehr wohl bewusst, dass zwei Missernten hintereinander die Wahrscheinlichkeit für eine Hungerkrise oder sogar eine Hungersnot natürlich deutlich verschärfte. In Zeitungsartikeln wurde der Staat deswegen aufgefordert, endlich in großem Stile Nahrungsmittel ins Land zu holen und den Menschen eben auch vergünstigt zu überlassen. Interessant ist, der Staat, der wehrte sich, und zwar ebenfalls über Zeitungen. Also wir haben in gewisser Weise einen kleinen Pressekrieg, wenn man das so sagen möchte, sehr vorsichtig. Und in diesen Presseartikeln, die er eben als Antwort herausgab, da verwies er immer wieder auf diese traditionellen Maßnahmen, diese Teuerungskanons, auf die man sich doch bitte verlassen solle und die schon in der Vergangenheit immer so gut funktioniert haben. In jedem Fall griff der Staat dann ab der zweiten Jahreshälfte 1846 tatsächlich zunehmend ein, regulierte dabei den Handel und auch das Geschehen auf den Märkten, um halt eben diese künstlichen Preissteigerungen, also den Wucher, diesen Vorwurf, um den halt zu vermeiden und auszuräumen. Und man versuchte den Menschen mithilfe von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die Möglichkeit zu geben, auch selbstständig Geld zu verdienen, vor allem eben auch diesen TagelöhnerInnen, die eben in der Landwirtschaft beschäftigt waren, damit die sich eben besser Nahrungsmittel leisten konnten und eben auch um die Gemeinden zu entlasten, die von dieser Krisensituation eben zunehmend überfordert waren. Und vielleicht noch ein letzter Punkt zu dieser Sache. Es ist auch interessant noch zu erwähnen, dass nach der zweiten Missernte im Herbst 1846, dass zunehmend Vorschläge für Nahrungsalternativen von Seiten des Staates dann über Zeitungen und Amtsblätter herausgegeben wurden. Also man empfahl den Menschen zum Beispiel als Spinatersatz Klee und Raps zu kochen und man versuchte die Bauern davon zu überzeugen, dass Mais und Ackerrüben, dass das viel besser sei als Getreide oder Kartoffeln und dass das super nährstoffreich und schmackhaft sein würde und super Absatz finden würde. Was aus diesem Bemühen, finde ich, insgesamt sehr schön hervorgeht, ist, dass die Regierung am Ende eben nicht mehr nur noch durch Zölle oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen versuchte, diese Krise zu lindern, sondern eben auch dadurch, dass man in gewisser Weise versuchte, den Speiseplan der Bevölkerung eben auch an diese Notsituation anzupassen.
Wir haben jetzt, denke ich, einen guten regionalhistorischen Einblick, also in die Gesellschaft der Stadt Mainz und das in diesem Vorfeld eines ganz berühmten Jahres, über das wir bisher kaum gesprochen haben, nämlich des Revolutionsjahres 1848. Und du hast ganz viel über 1846 gesagt. Aus dem Schulunterricht nimmt man wahrscheinlich eher dieses Revolutionsjahr 1848 mit. Inwiefern ist denn das, was du über Mainz erzählt hast, repräsentativ, in irgendeiner Form stellvertretend, vielleicht für ähnliche Krisenerfahrungen andernorts im Deutschen Bund? Gab es da ähnliche Reaktionsmuster und vielleicht auch spannend für Hörerinnen und Hörer, hat die Erfahrung dieser Krise dann vielleicht auch etwas mit den revolutionären Erschütterungen des Jahres 1848 zu tun? Ist das dann vielleicht, also diese Teuerungskrise, vielleicht die Vorgeschichte der Revolution, vielleicht der Höhepunkt des sogenannten Vormärz?
Allgemein kann man sagen, dass die Erfahrungen mit dieser Krise auch andernorts im Deutschen Bund sehr ähnlich gewesen sind. Also es lässt sich keine Region ausmachen, die von den Missernten und den Preissteigerungen verschont geblieben ist. Wenngleich man natürlich sagen muss, dass sich das Ausmaß der Krise je nach Land und Region sehr deutlich unterschieden haben. Wenn man sich beispielsweise die räumliche Verteilung der Hungerunruhen einmal anschaut für Deutschland, dann kann man da Schwerpunkte ausmachen. Da sind dann vor allem der Südwesten Deutschlands, also vor allem das südliche Hessen, Baden und Württemberg hervorzuheben. Oder aber auch Sachsen, Schlesien und die damalige preußische Provinz Posen im heutigen Polen. In anderen Regionen, da war es durchaus ruhiger, also beispielsweise im Nordwesten Deutschlands. Wenn man sich die Missernten und die Teuerung aber insgesamt anschaut, lassen sich wirklich große Unterschiede jetzt für den Deutschen Bund hinsichtlich der Krisenerfahrung und auch den Reaktionsmustern eigentlich weniger ausmachen. Und dann würde ich auch schon auf die in meinen Augen sehr spannende Frage nach der Verbindung von Teuerungskrise und Revolution eingehen, die ich jetzt auch versuche, das kann ich vielleicht an der Stelle auch erwähnen, mein Forschungsprojekt auch in einer Dissertation ein bisschen näher zu fassen, auszuweiten und den Blick eben vor allem auf diese Verknüpfung dieser beiden Prozesse zu legen. Das ist nämlich insgesamt nicht ganz so einfach zu beantworten und auch die Geschichtswissenschaft hat sich damit bislang irgendwie auch sehr schwer getan. Aus einer sozialen Perspektive würde ich sagen, war diese Teuerungskrise sicherlich der absolute Höhepunkt des Vormärz. Also die soziale Not und auch die Sprengkraft, die diese Krise hatte, das lässt sich eben auch an diesen vielen Teuerungs- und Nahrungsunruhen festmachen, die besonders 1847 überall im Deutschen Bund stattfanden. Und ich bin ja eben auch schon bereits auf die Mainzer Brotrevolution eingegangen. Im gesamten Bundesgebiet gab es 1847 weit über 200 solcher Unruhen. Wenn man da 1846 noch mit hinzunimmt, dann haben wir 1846 und 47 ein schieres Cluster an Unruhen, die sich eben mit der Teuerung und auch mit dieser Nahrungskrise auseinandersetzen. Und insgesamt geht die Forschung heutzutage stark in die Richtung zu sagen, dass diese soziale Not am Ende des Vormärz, die ja eben durch diese Nahrungskrise 1845 bis 1847 noch einmal deutlich vergrößert worden ist, dass diese soziale Not ein ausschlaggebender Faktor gewesen sein soll und dass die Revolution von 1848-49 ohne diese massiven sozialen Verwerfungen so wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Schließlich waren ja die Existenznöte der Menschen, vor allem auch der städtischen Unterschichten, auch nach dem Sinken der Preise im Spätsommer 1847 ja keinesfalls überwunden. Wir müssen uns ja vor Augen führen, dass die Menschen über 2 Jahre mit Preisen teilweise jenseits der 250 bis phasenweise sogar 300% klarkommen mussten. Und da ist dann nach einer guten Ernte und sinkenden Preisen auch nicht alles wieder direkt gut. Also die Not, die war noch da. Man würde allerdings zu weit gehen, wenn man, und das ist bewusst jetzt etwas überspitzt formuliert, aber wenn man sagen würde, dass eben in dieser Teuerungskrise der Aufstand oder die Revolution von 1848-49 geprobt worden wäre. Was man sehr sicher sagen kann, ist, dass diese Erinnerung an diese Teuerungskrise noch Anfang 1848 sehr stark gewesen sein dürfte. Man spürte die Teuerung noch, die Preise waren zwar mittlerweile geringer, aber eben, wie gesagt, immer noch nicht auf dem Niveau von 1845 angekommen. Und welche Rolle dann eben diese Erinnerung gespielt hat, an die Not, auch an die Fehler des Staates, das ist dann im Endeffekt schwierig zu beurteilen. Was sich sicher sagen lässt, ist, dass die Menschen 1846 und 47 zunehmend auf die Straße gingen, sich auch ihrem Unmut Luft machten und eben auch Verantwortliche für diese Situation suchten. Und das ist heutzutage interessanterweise ja auch nicht anders. Man fand diese Verantwortlichen für die eigene Situation dann eben auch im Staat und im System. Und da geht es dann letztendlich auch um wahrgenommene Ungerechtigkeiten. Und für diese Ungerechtigkeit, da gibt es eben immer jemanden, den man verantwortlich macht. Und wenn es eben nur die Struktur ist oder das System, was diese Ungerechtigkeit überhaupt erst möglich gemacht hat. Außerdem würde ich sagen, man 1846, 47 ganz klar Grenzen ausgelotet. Also wie weit kann ich gehen? Und die Menschen sind dann eben auf die Straße gegangen und haben ihre Macht auch gespürt. Wie das beispielsweise in Mainz beobachtet werden kann, als eben im Anschluss an diese Brotrevolution der Stadtvorstand dann Zugeständnisse im Sinne der Unruhestifter gemacht hat. Und warum sollten die Menschen diese Erfahrungen und auch diese Macht vergessen haben oder 1848, 49 nicht erneut auf die Probe stellen? Grundsätzlich, das sagt die Forschung, trugen diese Teuerungskrawalle maßgeblich dazu bei, dass die bestehenden Verhältnisse, die bestehende Ordnung delegitimiert wurde. Weil eben ganz offensichtlich war, dass die herrschenden Obrigkeiten diesem gesellschaftlichen Problemdruck, der dann eben auch in dieser Teuerungskrise nochmal unübersehbar wurde, dass diese dem einfach auch nicht mehr gewachsen waren.
Kommen wir zur historischen Königsdisziplin am Ende des Podcasts, also zu dem, was wir auch in anderen Folgen am Ende eben immer wieder versuchen, dem Lernen aus der Vergangenheit. Das ist ja nichts Einfaches. Teuerungskrisen wie in den 1840er Jahren haben wir heute nicht mehr, jedenfalls nicht in Mitteleuropa. Kartoffelfäule können wir heute sehr wirksam bekämpfen. Kartoffelernten sind heute einigermaßen sicher. Und auch der Staat hat dazu gelernt. Das haben wir zuletzt gesehen, als wir die steigenden Dieselpreise durch staatliche Eingriffe nochmal auf einem bezahlbaren Niveau gehalten haben. Das heißt, wir retten heute staatlicherseits nicht mehr nur Kartoffeln und Getreide, sondern sogar Autobrennstoffe. Okay, wieso sollten wir uns trotzdem mit dieser europäischen Versorgungskrise beschäftigen? Was können wir aus dem, was du dir angeschaut hast, denn für uns lernen?
Naja, ich würde sagen, diese Teuerungskrise zeigt sehr eindrucksvoll, wie nachhaltig ein politisches System durch soziale Ungleichheit und wirtschaftliche Krisen destabilisiert werden kann. Ich bin ja eben bereits darauf eingegangen, dass die Geschichte der Revolution von 1848-49 ohne die soziale Not und die Massenverelendung von breiten Gesellschaftsschichten nicht erzählt werden könnte. Und das sollte für uns ein mahnendes Beispiel sein, anhand eben dieser Teuerungskrise zu sehen, welche Kraft davon ausgehen kann, wenn Menschen Existenzsorgen haben und fühlen, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass diese von der Politik nicht wahrgenommen werden. Und du hast es ja eben auch schon ganz richtig gesagt, also Teuerungskrisen wie die in den 1840er Jahren werden wir in Mittel- und Westeuropa so nicht mehr erleben. Das heißt aber nicht, dass wir Inflation und Preisanstieg nicht mehr kennen und erleben, welche politischen Kräfte davon ausgehen können. Die Inflation während der Corona-Krise und auch der Preisanstieg beim Gas im Zuge der russischen Vollinvasion in der Ukraine haben ja gezeigt, dass es auch bei uns heutzutage das Potenzial für wirtschaftliche Krisen gibt, die sich voll sozial durchschlagen können und bestehende Ungleichheiten vergrößern. Und auch wir sehen, dass wenn die Politik in den Augen derjenigen, die dann eben diese Existenzsorgen plagen, dass die Politik keine adäquaten Antworten auf diese Krisenphänomene findet, dass die Stimme bei der nächsten Wahl tendenziell an diejenigen Parteien gehen, die vorgeben, Lösungen zu haben, wenngleich diese Parteien in der Regel total planlos sind. Und außerdem, das hängt, finde ich, auch sehr damit zusammen, sollte sich die Politik hüten, in Krisenzeiten oder auch in Phasen der wirtschaftlichen Rezession, ganz einfach gesagt, die Axt an den Sozialstaat zu legen. Weil wenn wir eines aus dieser Teuerungskrise lernen können, dann eben auch, wie wichtig soziale Auffangnetze sind und wie gefährlich es sein kann, wenn man diese reale Hoffnung, in Zeiten der Krise oder auch des persönlichen Unglücks aufgefangen zu werden, wenn man die zerstört, weil man Geld einsparen möchte, was man genauso gut in etwa in klimaschädlichen Subventionen finden könnte. Weil genauso werden Ängste geschürt in einer Gesellschaft und das Vertrauen in das politische System nachhaltig zerstört. Und dann natürlich am Ende irgendwie auch das Offensichtlichste. Die Missernten und damit auch die Teuerung wurden 1845 und 1846 ja durch extreme Klimabedingungen ausgelöst. Und ich denke, beziehungsweise irgendwie hoffe ich das auch, das habe ich eben auch schon angesprochen, dass wir vielleicht aus der Vergangenheit, also von den Menschen damals, vielleicht lernen können, irgendwie mit diesen Klimaveränderungen zu leben und uns anzupassen. Und allein die Tatsache, dass Klima und Wetter damals auf die Menschen einen derartigen Einfluss genommen hat, das sollte uns dafür sensibilisieren, dass ein viel extremerer Klimawandel definitiv das Potenzial hat, auch weitaus schlimmere Krisen für uns hervorzurufen. Wenngleich wir heute natürlich vermeintlich weniger anfällig sind durch unsere Überflussgesellschaft und auch den globalen Handel. Aber das, was damals in den 1840er Jahren eine extreme Klimaanomalie war, das ist halt für uns heute die Klimakrise. Und der sollten wir, finde ich, auch dementsprechend begegnen.
Vielen Dank, Nicolas. Das war ein spannender Ausflug in eine sehr krisenhafte Zeit, jedenfalls für mich und ich hoffe auch für alle, die zugehört haben. Und vielleicht an der Stelle schon mal viel Glück und viel Erfolg auch für die geplante Dissertation, die du angesprochen hast, auch mit Blick auf das Revolutionsjahr 1848, über das wir sicher auch noch gerne mehr wissen möchten. Und damit zu euch, also zu den Zuhörerinnen und Zuhörern. Sollte euch diese regionalhistorische Perspektive auf Mainz und Rheinhessen angesprochen haben, in anderen Folgen dieser Podcast-Reihe Clio auf die Ohren in dieser dritten Staffel History for Future sind wir auch anderen regionalen Fragen nachgegangen, zum Beispiel der Frage, warum der Rhein seit 1962 nicht mehr zugefroren ist. Oder wir haben uns über das verheerende Rheinhochwasser 1784 unterhalten und uns in diesem Zusammenhang die Stadt Neuwied genauer angeschaut. In anderen Folgen haben wir aber auch über den regionalhistorischen Rand hinausgeschaut, in die Welt geblickt. Das Tolle am historischen Forschen liegt für mich jedenfalls auch darin, dass wir diese Forschungsmaßstäbe immer wieder neu skalieren können. Und erst so zeigt sich für uns dann auch die wunderbare Vielfalt menschlichen Handelns und Denkens. Und genau das macht es für mich und für viele meiner Kolleginnen und Kollegen und auch der Studierenden so spannend. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr bis hierher zugehört habt. Bleibt dran und kümmert euch in diesem Sinne auch um unsere gemeinsame Gegenwart. Nicolas hat euch ein paar Hausaufgaben mitgegeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.